Ja, weißt du, wir sind da jetzt.
Und der Bischof hat vorhin
der Bischof
geweiht.
Nein. Ich also spüre die Heiligkeit.
Gell?
Ah, ja. Schon ein bisschen, ja.
Ach du. Aha.
Ja gut, dann starten wir.
Der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende.
Ich bin da heute nicht allein. Ich bin im Gebetsraum, wo vorhin noch der Bischof war. Ich bin mit der Eva und dem Mattu.
Hallo.
Und wir reden heute über Pride, weil heute wäre Pride.
Also die jetzt Zürich ist
die
heute.
Zürich, ja, oder? Und wir sind jetzt hier im Bischofskämmerli irgendwie. Aber wir werden auch über das Thema reden, weil das ist etwas, was euch betrifft und wo ihr gerne auch eure Stimme nutzen wollt, um im Zweifelclub ein bisschen erzählen. Jetzt, dass wir euch mal so schnell kennenlernen, würde ich gerne zuerst Eva wissen, was ist dein Lieblingsessen?
Oh, also ich tue generell sehr gerne Essen.
Ja.
Und ich weiss einfach, früher habe ich immer aufgeschrieben, Reis und Fisch.
Ja.
Und also, ja, ich habe auch anders gern, aber Reis und Fisch fällt mir jetzt spontan gerade ein.
Und bei dir, Mattu?
Als Kind, beim Geburtstag, hat es immer Fondue Chinoise gegeben. Aber was ich immer noch gerne habe, ist eigentlich ein Berner Blatt. Also, Fleisch und Bohnen.
Bohnen,
ja. Isst man das unter Zucker? Ja, Zucker ist je nach Region ist dabei. Aber das ist so, wenn meine Grossmutter mich fragt, Mattu, was soll ich kochen, dann ist es
ja, das ist super, jetzt habe ich Hunger. Nein, wir sind wohlgenährt. Ihr seid beide nicht aus der Innerschweiz. Könnt ihr noch schnell sagen, so ein bisschen Region, weil ihr seid ja eigentlich verbunden mit einer gewissen Region, weil es auch noch ein Projekt gibt dort. Vielleicht können wir noch ganz kurz über das reden.
Ja.
Vielleicht kannst du schnell sagen, woher ungefähr bist du?
Also, Heimatort im Emmental, aufgewachsen in der Region Bern, dann auf Fribourg, ein bisschen Frankreich, ein bisschen auf Berlin, ein bisschen auf Irland. Jetzt wohne ich in Kersatz oder in Kersitz, mein Partner in Breitsch.
Das ist ein Quartier in Bern.
Merci.
Ja.
Genau.
Für
nicht Bernerinnen und nicht Berner. Merci. Genau.
Und du bist so irgendwie schon auch, wir können jetzt schon denken, ein bisschen Berndeutsch. Aber stimmt
ich
eben nicht.
Ich bin aus dem Berner Aargau.
Genau.
Also ich bin eine Aargauerin, ich bin in der Nähe von Aarau aufgewachsen. Und wohne jetzt aber, das ist zu dem Projekt, das du, glaub, meinst, ich wohne jetzt in der Nähe von Thun, also auch Kanton Bern. Und wir gehören beide, der Mattu und ich, zu Bergutal. Und ja, wir kommen sicher noch mehr drauf, was die genau so machen und so. Aber wenn sich die Gruppe live vor Ort trifft, dann ist das eigentlich immer zu tun.
Ja.
Also ich habe dann sehr nöch.
Und wir sind jetzt Gast in der Kapelle von der EMK.
Genau. Und es ist ein EMK-Projekt.
Es ist ein EMK-Projekt, ja.
Und was man vielleicht noch ergänzen kann zur Wohnsituation, wir haben mal zusammen ein halbes Jahr auf dem Lombard.
Ja,
genau. Das ist schon viel her.
Nicht mal WG-Kollegen.
Voilà.
Ist das gut gewesen?
Wir haben nicht so gut zusammen zu
tun. Aber gell, manchmal ist es
ja. Ich glaube, wir sind bessere Freunde, wenn wir nicht älter zusammen sind.
Das ist vielleicht fast ein bisschen zu nah.
Ja, okay. Ja, sehr cool. Danke.
Gerne.
So gut. Ja, und jetzt haben wir schon Berg und Tal so ein bisschen angesteuert. Und ich finde das so cool mit dem Namen Berg und Tal. Das hat ja wie, das impliziert ja schon irgendwie da geht es um Höhen und Tiefen.
Genau.
Und weil wir ja am Anfang schon gesagt haben, es geht doch ums Thema Pride, LGBTQIA+, und so. Vielleicht kann jemand von euch ganz kurz sagen, was ist das für ein Projekt? Mattu, vielleicht kannst du das gerade schnell sagen. Um was geht's da, Bergtal?
Ich kann vielleicht vorausschicken, der Name war wirklich eine Schnapsidee gewesen. Also der ist in der Beiz in der Nähe von Thun entstanden.
Der Lack.
Messi, wir hatten Rücktreten gehabt. Und dann habe ich gefunden, und ich habe das mal so einen Lastwagen angesehen. Und ich glaube, einerseits habe ich mich inspirieren von unseren Bergen, die wir haben in der Schweiz, und auch die Täler, die relativ dunkel sind. Und das, dass ich von der psychischen Seite Diagnose ADHS und Bipolarität habe, ist das Leben für mich sowieso ein Auf und ein Ab. Oder andere sagen, ich habe, mein Leben ist eine grosse Herausforderung. Oder irgendwie so. Und geht's immer auch um Lösungen. Und ich habe mir überlegt, was gibt's für einen Namen, der noch nicht existiert, einerseits. Mhm. Und andererseits, was kann man vielleicht auch, ich sage jetzt, mit Religion verknüpfen?
Mhm.
Weil, in der Bibel hat es ja auch Stellen gegeben, Sachen, die auf den Bergen oder in der Wüste oder so sind passiert. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund gewesen. Auf jeden Fall, die zwei haben das dann super gefunden.
Ja.
Ist das gewesen, genau.
Er hat irgendwann gesagt, ach, dann sagen wir halt Berg und Tal. Ja. Also wirklich, in dem Fall hast du es gesagt und wir haben gesagt, das ist es.
Ja.
Das passt wirklich eben, und wie du gesagt hast, wegen, das Leben ist für uns ein Stückchen der Berg- und Talfahrt. Mhm. Und wir finden da jetzt gar nicht negativ, sondern es ist einfach so. Und wir sind als Gruppe miteinander in dem Prozess unterwegs. So. Manchmal ist jemand gerade oben und der andere unten. Manchmal sind wir beide gerade auf dem Spitz. Oder, ja, aber wir sind miteinander wie unterwegs. Mhm.
Und eben irgendwie mit Queerness hat das halt eben schon auch noch zu. Also es ist ja von Menschen, die selber queer sind, sind ja auch offen für Heteros.
Ja, auf jeden Fall.
Die kommen auch regelmässig.
Ah, ja, jetzt.
Also es ist nicht eine Gruppe, die ausschließlich Queers sind, sondern auch andere Leute, die aber natürlich, ich sage jetzt so, queer-friendly sind.
Alex.
Oder unsere Verbündeten, genau.
Ja.
Aber entstanden ist es tatsächlich ein bisschen aus einer Gruppe, aus von Menschen, die eben auch irgendwie lose miteinander in Kontakt gewesen sind und wo sich nicht mehr richtig daheim gefühlt haben in irgendeiner Gemeinde, Kirche. Und ja, irgendwann hat man dann gefunden, man muss dieser Sache auch ein bisschen ein Gefäß geben. Und ja, dann haben wir uns dann auch dieser EMK angenähert. Das war nicht von Anfang an so gewesen.
Und ich würde sagen, die zentralen Kommunikationstools sind eigentlich WhatsApp. Wir haben dort eine relativ grosse Gruppe, die wir ansprechen können. Viele, die betroffen sind, wo, sage ich mal, vom Wallis bis auf St. Gallen mehr oder weniger Menschen drin sind, die regelmässig, unregelmässig kommen, aber die zählen wir eigentlich alle dazu.
Mhm.
Und dann gibt es Goldstaub, wo zum Beispiel bei Corona ist entstanden, online. Also, wir probieren die Leute nicht nur abzuholen, irgendwie am Sonntagmorgen zwischen 10 und 12, sage ich jetzt ganz böse, sondern wir haben am Samstagabend unsere Treffen, wo bewegt heissen, wo wir zusammen zu Nacht essen, Buffet Canadien machen, und wo wir einfach austauschen. Und wo ich persönlich finde, die Hemmschwelle ist sehr tief. Oder es gibt Sachen im Akut, im alternativen Kulturzentrum, wo gar nichts eigentlich mit Kirche zu tun haben. Aber wir haben wie ein bisschen die Erwartung oder ich muss selber sagen, Eva, dass der doch ein Reich Gottes bauen werden. Ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass in einer schwulen Sauna oder sogar einer Party, dass ich dort schon sehr häufig Gespräche mit Menschen habe, die einfach spirituell sind, aber nicht unbedingt mit dem christlichen Glauben bis jetzt in Berührung kommen. Mhm. Oder wenn, dann eher negativ.
Was Berg und Tal ausmacht, ist, jetzt gerade für die Leute, die Zwischenraum kennen, die betonen immer, wir sind keine Gemeinde.
Mhm.
Und das ist wirklich auch wichtig und das ist ein grosser Unterschied. Mhm. Also wir von Berg und Tal sind eigentlich eine Gemeinde. Also wir machen nicht das, was die meisten Leute so im Kopf haben, wo eine typische Gemeinde alles müsste machen und bieten und wie die aussieht. Aber wir sehen uns wirklich als Gemeinde. Und das sind wir auch innerhalb von der EMK. Rein strukturell haben wir den Status. Wie wir unterwegs sind, ist eben, wie der Matto schon gesagt hat, ein bisschen auf verschiedenen Kanälen. Es gibt Treffen, die live stattfinden, wo die Leute miteinander wirklich in Kontakt kommen und austauschen. Und wir haben eben zum Beispiel das Goldstaub. Das ist ein Online-Hauskreis.
Ja.
Und der hat es tatsächlich schon vor Corona gegeben.
Stimmt.
Aber dort ist es so,
aber dort hat es natürlich auch gerade noch eine neue, also hat noch mehr Leute vielleicht angesprochen, plötzlich, aus dem Bedürfnis auseinander können zu treffen. Und ich glaube, das, was uns verbindet, ist, dass wir eben bei der Berg- und Talfahrt miteinander unterwegs sind und auch einfach immer wieder nach Möglichkeiten suchen. Jetzt eben gerade, ja, wie können wir auch noch gemeint sein. Mhm. Ich glaube, es macht uns wirklich aus, dass wir einfach mega ausprobieren. Mhm. Und ich persönlich schätze das auch, dass wir die Freiheit haben, einfach mal irgendetwas zu machen und dann zu schauen, ja, kommt das gut raus oder kommt es auch bei den Leuten an oder nicht. Und je nachdem passen wir wieder an. Und dort hat es eben schon gewisse Projekte gegeben, die wir heute wieder nicht mehr haben. Aber zum Beispiel der Online-Hauskreis, der läuft gut. Und einmal im Monat, am Samstag zu oben, immer am letzten Samstag im Monat, treffen wir uns in Thun. Und dort ist das Format im Moment so, eben, wir sagen dem bewegt, weil wir einfach über das reden, was uns gerade bewegt.
Mhm. Cool. Werbeblock abgeschlossen.
Ich würde sagen.
Gut. Also, falls euch das irgendwie interessiert, ich tue dann das alles noch in die Shownotes und so, eure Homepage und etc. etc. Aber eigentlich sind wir ja jetzt noch da, um ein bisschen noch bei euch ein bisschen hören. Mhm. Weil das klingt jetzt alles eigentlich so im ersten Moment so super gut. Da gibt's eine Kirche, die das möglich macht. Und wir sind so versöhnt und wollen gemeint sein. Mhm. Aber in der ersten Folge, die Dani und ich aufgenommen haben, haben wir über unsere persönliche Geschichte geredet, mit so evangelikal aufgewachsen. Und irgendwann kommt dann das Thema Sexualität. Und dann irgendwann kommt aus dem raus noch Homosexualität, nicht wahr? Und das ist schon ein Thema, das einem beschäftigt, ob man jetzt betroffen ist oder nicht. Und sich dann irgendwann Jahre später der eigenen Homophobie zu stellen und dieser ganzen Geschichte, die daraus herausgekommen ist, das kann man, glaube ich, nicht ganz besprechen, wenn man nicht auch mit denen besprochen hat, was wirklich ganz direkt angeht.
Mhm.
Und ihr stellt euch jetzt dann beide, finde ich sehr mutig. Und danke vielmals. Und ich würde wirklich einfach sehr gerne so am Anfang quasi anfangen. So gehen wir so in die Kindheit zurück. Ihr seid beide in einer Freikirche aufgewachsen.
Ja.
Und nicht in der EMK. Ja. Und ich vermute dann auch bei euch, dann irgendwann so teenagermässig ist dann da mal das Thema Sexualität gekommen. Mögt ihr euch noch erinnern, was ist das Thema gewesen?
Also ja, mit dem Schuhkollegen angefangen zu experimentieren. Ich war relativ früh gewesen. Eigentlich auch aus dem Ding raus, Sexualität, die richtige so, gehört zwischen Mann und Frau, aber erst in der
Ehe. Genau, das ist in der Kirche
gelehrt worden. Das ist der Punkt, genau. Das Puzzleteil, oder, das zusammenpasst und so weiter. Oh, so, da hat es daheim. Ja, daheim. Bei meinen Eltern ist noch so ein Buch, wo so ist man sexuell aufgeklärt worden in meinem Kontext.
Aha.
Gut. Dann habe ich mit dem Schulkollegen angefangen, umexperimentieren und habe gemerkt, das spricht mich an. Und ich kann in diesem Kontext sagen, ich habe den weiblichen Körper immer attraktiv gefunden, aber ich konnte mir dort nicht mehr vorstellen. Und hat sich mit 17 eine Schauspielkollegin in mich verknallt. Und dann hat er gesagt, wir können das ausprobieren, aber wahrscheinlich wird es nicht funktionieren.
Mhm. Aber man darf schnell unterbrechen.
Ja, sicher.
In der Kirche ist, also Sex vor der Ehe und all das, ist ja auch nicht das Thema gewesen. Oder bist du dort irgendwie nicht mehr in der Kirche gewesen? Oder?
Also, nein, es war kein Thema gewesen, und das Schauspielding war sogar auch von der Gemeinde aus organisiert gewesen.
Wir haben innerhalb von der Jugendgruppe quasi.
Und ich habe das Gefühl gehabt, ja, eben, so ein bisschen Döckterle und so, das ist ja okay, solange es noch nicht, ja, so richtig.
Geschlechtsverkehr.
Voilà, so kann man es sagen. Ah. Und genau, der Schulkollege hat dann gesagt, du, ich habe jetzt eine Frau oder eine Freundin. Und ich dachte, ja, was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich eigentlich auch mit meiner ersten Stiftung Geld, ich habe das KV gemacht, einen Computer gekauft. Weil der Computer ist bei uns immer in der Stube gestanden und dort hat es einen Küchenwecker getroffen gehabt, und nach einer Stunde war es fertig gewesen. Und der Bruder und ich haben auch meistens ein bisschen frisiert am Rhythm. Für Fernsehen, der ist meistens noch rausgeholt worden für das Lauberhornrennen oder für so Sachen. Und dann natürlich mit dem Laptop habe ich die weite Welt des Internets kennengelernt und habe von der Sommerreise und Leute treffen und so ist das losgegangen. Genau.
Aber was die Gemeinde betrifft, dort ist das schon ein Thema gewesen im Sinne von Moment, langsam, gehört in eine Ehe, ist mal Frau und so.
Ich hatte dort Alibi-Freundin gehabt, sind wir ehrlich. Ich hatte sehr eine gute Jugendfreund gehabt, und dort eins, sag ich mal, von den schönsten Mädchen war seine Freundin gewesen, und dann habe ich halt die zweitschönsten genommen, so. Und, nein, Lager und so haben wir einfach so ein bisschen geschätzelt und gemacht, aber das wäre nie, Also, ich muss mich schon dann besinnen, dass ich zum Teil andere Gila schön und attraktiv und sportlich und schlau und was auch immer gefunden, einfach anziehend. Aber ich habe gewusst, das darf ich nicht. Und
aber das
so
ist,
hat sich,
ist
ja, so hat sich auch das Doppelleben entwickelt, oder? Und wo ich mich auch gehalten habe, hat man mich auch umpolen, kommen wir später dazu. Aber es war ein Riesenthema gewesen. Mhm.
Dann würde ich gerade bei dir mal fragen, wie war es bei dir gewesen? Wann ist das ein Thema geworden im Sinn von, ist das in der Jugendgruppe nachher plötzlich eben irgendwie ein bisschen das Purity Culture
ein Thema gewesen? Also das war bei mir auch ganz festes Thema gewesen. Eben, also zum Beispiel, also zuerst muss ich mal sagen, Homosexualität ist gar nie vorgekommen.
Ja.
Also das hat es wie gar nicht gegeben. Das war nicht auf dem Schirm und darum ist es auch gar nicht thematisiert worden. Was aber sehr das Thema war, ist eben Sexualität allgemein, dass die zwischen Mann und Frau ist und dass dafür in der Ehe reserviert ist und sonst ja nicht experimentieren. Und wir haben sogar ganz genaue so Limits mitteilt bekommen, was darf man wenn machen. Also zum Beispiel eben, wenn man so fängt sich kennenlernt, darf man das und das. Und wenn man dann wirklich schon befreundet ist, wenn man verlobt ist, darf man nochmal ein bisschen mehr. Und dann eben gewisse Sachen erst, wenn man dann verheiratet ist. Und also wirklich, wir haben eine richtige so eine Katalogenart bekommen, was man wenn dürfe. Und das ist, ich habe das Gefühl, es hat eben gewisse nicht gegeben, die irgendwie befreundet gewesen sind. Also, so eine partnerschaftliche Beziehung irgendwie schon hatten, als Teenies, junge Erwachsene. Und wo ich das Gefühl habe, dort hat man schon auch drauf geschaut. Also, wie verhalten sich die? Was kommt man da mit über? Und ich glaube auch, der noch eben ein Jugendgruppenleiter hat die, je nachdem, auch jemand auf die Seite genommen und gesagt, du, ich sehe da irgendwie auch ein bisschen Bedenken und so weiter. Ich persönlich bin dort immer fein raus gewesen, weil mich hat das einfach nicht interessiert. Ich würde wirklich sagen, heute formuliere ich es so, ich habe die ersten 30 Jahre von meinem Leben asexuell gelebt. Ich würde heute sagen, ich bin etwas auf dem asexuellen Spektrum, aber ich bin nicht einfach komplett irgendwie asexuell. Aber die ersten 30 Jahre von meinem Leben hat mir dort nie etwas gefehlt. Und darum bin ich jetzt quasi in den christlichen Kreisen immer fein raus gewesen.
Ja, ja.
Ich hatte keinen Freund, ich hatte keine Freundin und irgendwie, ja.
Das ist die Gabe der Ehelosigkeit.
Ja, ich habe wirklich gedacht, ich kann auch die. Wir haben ja mal Gabentest gemacht.
Ja,
und dann kommt die bei mir auch raus. Und dann, ja, habe ich eigentlich ein Kess irgendwie gestürmt müssen erleben wegen dem. Aber ich bin ganz klar eben so getrimmt worden. Und ich würde sagen, ich bin dann aber zu einer Worte, wo eben anderen sagt, wie sie sollen.
Ah ja.
Ja. Ich bin also wirklich, ich bin ein Hardliner gewesen. Ich habe das sehr verinnerlicht, was mir uns beigebracht hat. Und habe irgendwie, ich weiss auch nicht, eben da die Listen auswendig gelernt, was man wenn dürfe und was nicht und so. Und, ich bin also auch ein bisschen zu so einem Seitenpolizist geworden, würde ich fast meinen.
Da hättest du, wenn du den Matto dort schon kennt hättest, ihm wahrscheinlich gesagt, du mit der Freundin, also Moment
mal. Ich glaube es. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, hey, also irgendwie, du musst Buss tun. Ja.
Und bei uns war es sehr ähnlich gewesen. Also zum Beispiel in einem Frühlingslager haben nicht das Modi und ein Gio alleine oder irgendwie Hand in Hand dürfen. Es hat immer eine Leiterin, eine Leiter müssen involviert sein.
Sind wir Türen nicht zumachen?
Oder? Zum Beispiel, auch so Sachen. Wir das Wochenende über Preteens gehabt, was heissen, wenn der neu geweckt ist, ist er geweckt. Und das ist zum Beispiel Selbstbefriedigung gegangen. Und ich habe das dann alles schon durchgemacht. Und andere haben noch nicht mal gewusst, keine Ahnung, was 5 gegen 1 oder was auch immer ist. Wo ich also gedacht, genau.
Ja, und das ist, also, was du jetzt gerade gesagt hast, so ein bisschen nebenbei. Und das hat uns Angst gemacht. Das ist mir auch so
gemacht. Wir müssen Angst haben vor dem.
Die Begierde, das ist so etwas Grosses. Und das kannst du nicht mehr steuern.
Genau.
Das ist der Satan überrollt dich dann fast, oder?
Ja, ja. Und sonst bist du unbefleckt und bist noch keusch in dem Sinn. Und genau, oder? Beide haben noch keine Erfahrung. Und dann klappt das von Anfang an.
Und wo du das gesagt hast mit dem Buch, ich habe gedacht, das sage ich das, wo irgendwie einen abbissenen Äpfel. Das ist immer das Bild, das man uns gesagt hat. Eben, also ja, nicht zu viel ausprobieren, weil sonst bist du am Schluss ein abbissenen Äpfel und den will dann niemand mehr.
Ja, vom letzten Buchcover gesehen mit zwei Steckdosen, aber die sind ja nicht auf die Idee gekommen, ja, dass mir blöd gesagt, hier alle,
also mindestens Stecker zwei und Steckdosen.
Nein, es waren eben zwei Stecker für wahrscheinlich homosexuell. Ja, genau. Aber die sind auch nicht auf die Idee gekommen, dass alle Menschen mindestens so eine Steckdose haben, ganz blöd gesehen. Da, sorry.
Ah,
mega. Oder? Es ist wirklich dumm, aber ja. Genau.
Aber es finde ich jetzt eigentlich noch spannend, dass wir wie gerade so beide Extrempositionen haben. Und ich muss jetzt sagen, bei mir war es wahrscheinlich ähnlicher gewesen wie bei dir. Ich habe auch relativ früh gemerkt, oh, küssen, das gefällt mir. Das finde ich lässig. Und dann eben hast du es irgendwie ein bisschen müssen wie...
Verstecken.
Ja, verstecken. Ich habe es, glaube ich, nicht mal versteckt, aber immer so... Auf dieser Seite ist das Teufel geguckt und auf dieser das Engel.
Schambehaft.
Ich habe so viel Scham gehabt. Ja. Ich dachte, ja, es gefällt mir und jetzt haben wir schon wieder geküsst und so. Aber eigentlich müsste ich ja warten und eben da ein bisschen Abstand und so. Und ich muss mir ganz sicher sein, dass es mein Mann ist fürs Leben. Mit 13. Ja. Oder so. Aha. Weißt du? Ja. Es ist eigentlich schon mega verrückt, dass das so. Ja. Du hast es relativ schnell eigentlich gemerkt, dass irgendwie. Mit dem Schulkollegen und so, das ist lässig. Und du hast gesagt, es ist relativ lang gegangen. Frage, ist es in der Gruppe, Teenager-Gruppe und so, der Gemeinde, ist das auch ein Thema gewesen, Homosexualität?
Überhaupt nicht.
Also du hast es schon gesagt, bei dir aber auch nicht.
Ich habe gewusst, dass andere aus der Gemeinde, also später, betroffen sind. Weil, ich sage mal, die Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, war wie ein Sammelbecken gewesen für so Menschen. Mhm. Aber es ist wirklich auch schnell um die Umpolung gegangen.
Mhm. Ja. Kannst du Umpolung? Kannst du schnell irgendwie?
Ja, also,
die meisten wissen es wahrscheinlich. Aber
bei mir konkret war es so, als ich mich geoutet habe, hat es geheissen, geh zu dem und dem. Und der ist zum Beispiel für Ehevorbereitungskurs ist dann zuständig gewesen, oder? Und, dann hat der mich zu den Ältesten gewesen. Das sind zwei Ehepaar gewesen, mit sehr viel Erfahrung, jahrelang in der Gemeinde. Und dann weiss ich noch, bin ich bei denen daheim gewesen. Dann ist es so wie ein Vorzimmer gewesen, wo wir ein Gespräch hatten. Und dann habe ich gewusst, die anderen sind schon im Bett, oder? Und dann ist das eine Art wie ein Ritual gewesen. Ich habe dort zum Beispiel einen Pulli mitgenommen, den ich von einem, ich sage jetzt, ehemaligen Sexualpartner geschenkt bekommen. Ein Parfümfläschchen, das noch fast voll war. Das hat gut geschmeckt. Ich habe beides müssen kaputt machen und mich eben wirklich wie lossprechen von dem.
Ja, oder? Bist du denn gewesen?
Okay. Oh, gute Frage. Auch 19, 20 ungefähr. Aber ich habe wirklich schon relativ viel Erfahrung gehabt. Ich habe dann noch schon angefangen, meinen Körper zu verkaufen. Bin ich nicht stolz drauf, aber habe ich gemacht. Das heisst, ich bin schon relativ stark in dieser Materie drin und habe schon innerlich gemerkt, eigentlich ist das der falsche Weg, aber alle haben die Erwartung an mich gehabt. Und auch meine Eltern hätten sich gewünscht. Und es gibt ja eben die, ich sage jetzt Unpolix-Päpste, die das haben erlebt, die wissen auch, von wem das sie reden. Es gibt Frauen und Männer. Ich bin auch froh, dass sie langsam so ein bisschen das Wasser steigt, oder dass sie nicht mehr einfach so erzählen können, was sie wollen. Aber ich bin eigentlich am Tag drauf, bin ich wieder mit der Mama ins Bett. Also, es war überhaupt nicht nachhaltig gewesen, oder? Aber gegen aussen war es wie ein Zeichen gewesen. Und das hat die zwei Welten für mich einfach richtig trennen. Das heisst, am Freitag bin ich in Teenie-Club oder am Samstag in die Jungschar, am Sonntag in GD, wo am Montag habe ich wieder zu Hause gelassen. Und ich einfach müssen schauen, dass die Leute mich nicht in der Stadt mit irgendjemandem treffen. Mhm. Und zum Beispiel, es hat mal eine Situation gegeben in der Post, wo ich mit einem Kollegen unterwegs war. Und dann ist jemand von der Church dabei gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich bin Arbeitskollege. Dann hat er mir irgendwie gesagt, wo arbeiten wir denn zusammen? Oder was auch immer. Oder? Also, ich habe immer mindestens eine Seite an, ich musste anlügen. Und das war mega mühsam gewesen.
Ja, ich hätte jetzt dich da wollen fragen, hast du selber wie ein schlechtes Gewissen gehabt?
Am Anfang
und
schon.
Hast du das Gefühl gehabt, oh, und jetzt muss ich wieder Buss tun?
Am Anfang schon. Und natürlich in meinen Träumen hätte ich mir eine Frau, ein Haus, keine Ahnung. Meine Grosseltern haben gesagt, Militärdienst, Autobillet und Lehrabschluss. Dann bist du ein Mann, oder? Also, zum Beispiel im Militär auch, oder haben wir eine Abschätzung über Frauen geredet, und ich habe genau gewusst, das betrifft mich wie nicht, oder?
Ich finde das mega spannend, die Mechanismen, einerseits ist man ja mit irgendwie als Teenager mit der Pubertät und alles, bist du ja sowieso in der Regel, nicht alle, aber in der Regel ist es so, dass du irgendwie halt da ja Hormone spürst und eben irgendwie Sexualität, das er macht, da hast du irgendwie Interesse dran.
Ja.
Und dann kannst du das nicht, oder dürftest du das nicht ausleben. Und dann fängst du eben so Doppelspiel an. Ich kenne es jetzt nicht unbedingt mit dem Sex, aber bei mir ist es der Ausgang gewesen. Ich bin dann Party machen. Und ich habe aber genau gewusst, das darf ich nicht. Aber ich habe so einen Durst gehabt nach, ich muss am Freitag etwas erleben und meine Klassenkollegen sind alle dort und ich muss doch irgendwie dort auch Teil haben. Und nachher wieder so, dass jetzt hast du schon wieder nicht geschafft, dich zu beherrschen, jetzt bist du irgendwie abgestürzt oder wie auch immer. Und wir kommen nachher auch noch ein bisschen zu dir, Eva. Aber das würde mich jetzt gleich noch wundern, eben so die, da bist du ja zerrissen. Du
natürlich.
Bist ständig irgendwie.
Natürlich. Aber ich habe vorher erwähnt, wir sind ohne Fernsehen aufgewachsen. Ich bin natürlich Hobbykolleginnen und Kollegen, A-Team und Knight Rider und so schauen, die Serien, die mir gefallen, weil ich genau gewusst, die erzählen von dem. Oder irgendwie ein Shootmatch, habe ich ja nicht mitreden. Ja, da bin ich bei anderen besucht. Da ist einfach niemand zu mir gekommen. Aber ja, ich glaube, die Zerrissenheit, die hat stattgefunden. Und zwar, ehrlich gesagt, so weit, bis ich mir auch das Leben nehmen wollte. Ich bin 2007 mal zu Bern auf einer Brücke gestanden, wie man es normalerweise nicht macht. Dann habe ich aber zwei Verkehrspolizistinnen am Weisshausplatz in Bern angesprochen. Bin in ein Care-Team gekommen. Eigentlich wäre das der Moment gewesen für eine professionelle psychiatrische oder psychologische Aufarbeitung.
Ja.
Aber nein, weil das zuerst mal war, hat man mir die Seelsorge geschickt und alles eben das Religiöse. Genau. Und 2011 habe ich mich nicht geoutet und er hat meine Mom gefragt, nein, meine Mom hat davon gerannt und mit Bären gefragt, dass er etwas falsch gemacht hat. Und ja, es hat mich tatsächlich zerrissen. Aber ich glaube, das, was war, ich habe mich, glaube ich, nie in Frage gestellt. Nie. Es war für mich immer eine Ressource gewesen, nicht immer gleich stark präsent, aber ich habe mich immer wieder auf Kreativität, auf Musik oder in der Klinik habe ich gemalt und alles Mögliche töpfern zuerst mal. Und ich habe das Gefühl, das ist das, was am meisten sichtbar wird, dass Gott Sachen in uns hat hineingelegt. Meine linke Hirnhälfte ist viel stärker ausgeprägt. Ich habe wir in der Gemeinde haben wir Schauspieler, wir haben Musical aufgeführt, wir sind auf Berlin an einer Leiterkonferenz und einfach können spielen, Dietrich Bonhoeffer und alles Mögliche. Es war so cool gewesen. Aber zu merken, zurück dazu, ja, die zwei Welten haben stattgefunden, aber es hat Berührungspunkte gegeben. Genau.
Eva, jetzt möchte ich noch ein bisschen, wir kommen nachher ganz sicher noch zu dir, aber mich würde es jetzt bei dir noch wundern, es ist alles ein bisschen länger gegangen. Aber du hast gesagt, mit so 30 Jahren hast du irgendwie gemerkt, oder was hast du vorhin gesagt, nach 30 Jahren oder was?
Ja, ja.
Wann hast du dich ungefähr geoutet? Also, oder wann hast du, nein, sagen wir so, wann hast du gemerkt, Moment. Also ganz so einfach mit dieser ganzen Ehelosigkeit ist es nicht.
Es ist im Fall so, es hätte eben einmal, ich habe eine beste Freundin.
Ja.
Und das ist jemand, den ich kenne, seit mir, also ich bin wahrscheinlich 12 und sie 10, so. Und die hat sich dann irgendwann auch bekehrt. Ist sie zuerst nicht gewesen, nachher aber schon. Und dann sind wir zusammen in der Jugendgruppe gewesen und so. Und irgendwann, ich weiss nicht mehr wann, aber ich glaube, ich bin dort so etwa 17 gewesen, sagt die einmal zu mir, Eva, könnte das sein, dass du lesbisch bist?
Die hat gewusst, was das ist? Ja gut, eben, sie ist nicht...
Die ist eben anders aufgewachsen. Die ist schon erst so als Quereinsteigerin zum Glauben gekommen.
Quereinsteigerin?
Nein, sie selber ist nicht queer. Aber wirklich, durch da haben sie effektiv irgendwie einen anderen Hintergrund gehabt. Und sie ist auch so, also ich bin so ein bisschen aus einer Arbeiterfamilie, würde ich so vom Milieu her sagen. Und sie ist so aus einem Bildungsbürgertum. Und darum, sagen wir, eher so ein bisschen links und liberaler und so aufgewachsen. Ich habe das ja immer schrecklich gefunden. Aber eben auf jeden Fall, da kommt die mit dieser Frage. Und ich weiss noch ganz genau, wie ich reagiert habe. Ich bin nicht irgendwie entsetzt gewesen oder so, sondern ich habe gedacht, aha, ja, bin ich lesbisch. Und da habe ich mir das chli überlegt und dann habe ich gesagt, ja, nein, ich glaube nicht. Also, ich habe mir es wirklich wie überlegt und gedacht, ja, könnte das sein? Ja, nein. Und ich habe nein gesagt, aus einem ganz bestimmten Grund, wegen dem Wort Homosexualität. Mm-hmm. Ich habe einfach an Sexualität gedacht. Und die beste Freundin hat mir aber die Frage aus einem bestimmten Grund gestellt.
Natürlich.
Und zwar, weil sie beobachtet hat, die Eva, die hat ganz, ganz, ganz intensive Beziehungen zu Frauen. Also wirklich so etwas, also es ist eigentlich wie wenn die zusammen wären. Mhm. Es fehlt einfach die sexuelle Komponente. Mhm. Aber es ist einfach, es ist anders als jetzt sonst irgendwie eine gute Freundin. Und darum hat die mich das gefragt und ich habe aber einfach an das Sexuelle so fest gedacht und darum habe ich auch mit reinem Gewissen können sagen, nein, da bin ich nicht. Und ich habe auch, aber es hat bei mir ein bisschen etwas ausgelöst, weil seitdem bin ich mir wie bewusst geworden, aha, also irgendwie habe ich offenbar zu Frauen eine anders geartete Beziehung, als jetzt sie hat zu ihren guten Freundinnen. Ich habe ja immer gemeint, das sei normal. Ja. Dass man sich so, ich habe mich wirklich auch emotional mega, mega verbunden gefühlt und irgendwie eben so reagiert, wie andere würden reagieren in einer Partnerschaft. Und dort habe ich wie das erste Mal gemerkt, aha, offenbar ist das anders, als das bei anderen ist. Und ich fühle mir Frauen wirklich eben emotional extrem verbunden. Hm. Und jetzt mit Männern, dort habe ich eher eben immer das Gefühl gehabt, hey, das sind gute Kumpels. Und was ist jetzt aber die Frage?
Ja, wenn hast du dann gemerkt, jetzt doch
mal. Ja, Moment. Also dort hat es bei mir braucht, dass ich ganz aus dem Kuchen einmal rausgekommen bin, okay, wo ich drinnen aufgewachsen bin. Und was ich nämlich auch noch will sagen, was du jetzt ein bisschen erzählt hast, ich glaube, ich habe ja eben nicht experimentiert, als Teenager und Jugendliche, mit meiner Sexualität. Ich glaube aber, so im Nachhinein lege ich es mir wie so zurecht, ich habe ein Stück weit die Energie, wo andere Leute in ihre Sexualität hineintun, die habe ich anders kanalisiert. Mhm. Vielleicht ist das so etwas wie Sublimieren oder so.
Skill.
Ich bin dann eben wirklich aufgegangen in dem frommen Bereich. Mhm. Ich habe dort mich investiert und ich habe mich dort gefühlt wie eben ein Profi. Ich bin quasi zu einem Pharisäer geworden. Eben zum Beispiel, ich habe mich auch über andere gestellt. Und gerade dank dem, dass ich ja eben ehelos die Gabe von der Ehelosigkeit hatte, habe ich mich ja tatsächlich so gut gefühlt und habe gedacht, hey, die anderen, schau mal, wie die alle sündigen.
Ja, und andere, die als Vorbild gesehen.
Und der Punkt ist aber, für mich ist es ja gar nicht schwer gewesen, für die schon. Aber es hat mich wie überheblich gemacht. Und das hat mir aber voll etwas gegeben. Und eben, ich habe meine ganze Energie nicht gebraucht in der Gemeindearbeit und ja. Und dann, irgendwann bin ich ins Ausland. Nachdem ich fertig war mit dem Studium, bin ich ins Ausland für mehrere Jahre. Und dort bin ich das erste Mal in meinem Leben wirklich wie an einem ganz anderen Ort gewesen, mit neuen Leuten, die mich ja nicht kennt haben von früher. Und das hat, also ich habe mich dort zwar auch in christlichen Kreisen dann natürlich bewegt, weil irgendwann muss man ja Anschluss finden und das Stau, den ich gekannt habe, aber trotzdem, es ist wie, es ist nicht die Glocke gewesen, wo ich darunter so behütet bin. Mhm. Und das hat irgendwie mir gewisse, hat mir geholfen, dass gewisse Prozesse in Gang gekommen sind. Und dann, mein Schlüsselerlebnis war, ich weiss nicht, wer die kennt, Jennifer Knapp. Das ist eine ganz berühmte christliche Sängerin gewesen.
Ah, doch, ja.
Und der hat mir schon lange nachher gesagt, die sei doch lesbisch und sie hat es aber nie bestätigt. Sie hat es immer irgendwie, dementiert.
Ja.
Und dann ist sie irgendwann 2 Jahre komplett einfach von der Bühne verschwunden und man hat immer gedacht, ah, wo ist jetzt die und irgendwie mal macht sie. Und nach diesen 2 Jahren ist die wieder auftaucht und dann ist sie in so einer Talkshow als etwas von der ersten Sachen. Ist sie auftaucht in so einer ganz berühmten Talkshow in den USA und hat dort gesagt, ja, ich bin jetzt 2 Jahre in Australien gewesen, nämlich mit meiner Freundin, ich bin mit einer Frau zusammen und eben jetzt ist es das. Und das hat ja einen riesen Klapp gegeben, der frommen Szene. Aber für mich ist die wirklich wie, das ist der Punkt gsi, wo ich gemerkt habe, aha, die ist, also, das ist wie die erste, wo ich gemerkt habe, der kann ich eine Art Glauben nicht absprechen. Mhm. Bis dahin habe ich immer das Gefühl gehabt, Leute, die mir sagen, ich bin lesbisch und ich bin auch noch fromm, habe ich immer, ich selber habe gesagt, entweder bist du das oder das andere, es geht nicht beides. Mhm. Und, dann kannst du in dem Fall gar nicht richtig fromm sein, wenn du auf Frauen stehst. Und die ist die erste gewesen, wo ich gemerkt habe, ich habe das Gefühl, so eben die Worship-Songs auch, wo die vorher immer gesungen und die singt sie auch sogar eben immer noch und so. Die ist wie ich, die pflegt wirklich ihren Glauben, die ist wirklich mit Gott unterwegs und jetzt ist sie auch noch wirklich lesbisch. Und da habe ich gemerkt, wenn die das irgendwie zusammenbringt, dann kann man da in dem Fall zusammenbringen. Und das ist für mich wirklich, eben, ich habe niemanden persönlich gekannt. Ja. Ich glaube, bei anderen Leuten wirkt es oft über persönlichen Kontakt. Aber mir wirklich, also die Jennifer Neppert, wahrscheinlich keine Ahnung, was sie zum Teil ausgelöst hat, aber das ist bei mir, da sitze ich dort in Osteuropa, in meiner Wohnung und komme da mit über und ja, nachher dann habe ich wirklich einfach alles gelesen zu dem Thema, wo man lesen kann, alle Filme und Videos und Zeug und Sachen und wirklich auch die verschiedenen Blickwinkel angeschaut, die dafür sind, die dagegen sind und so und irgendwann ist es wie für mich persönlich einfach klar gewesen und da habe ich gesagt, Hefe, du bist lesbisch.
Mega
und dann, ja. Und dann, ist es wie, dann ist es wie auch kein riesen Ding mehr gewesen, dann habe ich
gewusst, so die, ist es. Für dein Umfeld, Kirchen und so, wahrscheinlich ja schon.
Oder ja, du hast mich ja gefragt, eigentlich, wann hast du dich geoutet? Und da muss ich sagen, ich bin bis heute nicht überall geoutet. Ich bin so ein bisschen selektiv geoutet. An gewissen Orten bin ich total geoutet und an anderen gar nicht. Und jetzt dort zum Beispiel vor Ort, also ich bin ja in Osteuropa gewesen, quasi als Missionarin. Und darum habe ich mich dort natürlich nicht geoutet. Aber wie, für mich ist wie, das Kind hat jetzt mal einen Namen gehabt. Und das ist für mich ein super Erlebnis gewesen. Und da habe ich dann irgendwann natürlich auch gefunden, so, und jetzt müssen wir dem ein bisschen nachgehen. Jetzt muss ich das wirklich eine Art ausprobieren.
Das, was der Matt und ich schon
lernen.
Und dann ist natürlich das Problem, dass ich dann dachte, ja, wie kommt man jetzt halt wie funktioniert das? Und zum Glück gibt es ja heute eben Internet. Ja, da bin ich natürlich auf so Plattformen gegangen und so. Und dann habe ich dann, also am Anfang, ich habe ja keine Ahnung von gar nichts gehabt. Eben, ich bin dafür so ein mega unbeschrieben. Und wirklich, weißt du, so behütet. Also ich habe ja keine Ahnung von nichts gehabt. Alle, also ja. Die Begriffe, die man so, weißt du, Slang, so, ich habe ich doch alles nicht verstanden. Und dann aber bin ich tatsächlich dann auch ein bisschen in die, sagen wir, Szene reingekommen und habe dazugelernt.
Mega spannend. Es gibt ein paar Parallelen. Ich war auch in Osteuropa, in Moldawien. Und ich habe mich besinnen, wo ich dann auf Ratzenbuch habe, wie als Bio reingetan, gay, Jesus Follower, Actor, Techie, haben die plötzlich gefragt, what happened? Und dann habe ich gemerkt, ich mag mich gar nicht erklären. Also, es war ab dem, wo ich Regenbogen und Transfahren alles möglich abpostet. Und auch natürlich auf Insta, Hashtag K, was auch immer gebraucht habe. In ihrer Selbstverständlichkeit. Und dann habe ich gemerkt, es gibt andere Länder, wo das wie eben ein rotes Tuch ist, wo man das sich gar nicht vorstellen kann und wo das irgendwie, keine Ahnung, schlimmer ist als ein Alkoholproblem zum Beispiel. Und andere Parallele ist auch, dass ich eben in Irland war zum Beispiel, auch alleine bei Apple gearbeitet und bei einer International Church, weil ich einfach die Spiritualität da suchen wollte. Aber es hat überhaupt nichts mit meiner Herkunftsgemeinde zu tun gehabt. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann eigentlich, wo ich will, auf der Welt in einer Church, ob jetzt am Sonntag oder am Samstagabend, ganz egal. Und ich habe die gleiche Verbindung zum Herr aufbauen, aber ich muss irgendetwas an diesem scheiß Bodenpersonal wechseln. Sorry, wenn ich das so muss sagen. Und es gibt immer noch Freundinnen, die ich habe seit 30 Jahren aus meiner Jugend. Aber das sind wirklich die, die auch Fragen stellen und nicht einfach sagen, ja, ein Homosexueller ist so und so. Weil, das kann ich vielleicht auch sagen, ich komme relativ straight acting über. Ich bin nicht da mit dem Handtäschchen und mit dem Chihuahua.
Mhm. Einfach nicht. Du kannst maskieren. Ja.
Ja, also maskieren.
Also, es ist einfach nicht genau.
Ich bin einfach so. Und auch, was mir auch geholfen ist, zum Beispiel die erste Partnerschaft. Das war für meine Eltern wahnsinnig schwierig. Ich bin zum Beispiel nicht und beim Brütchen an der Hochzeit gsi, weil ich ihn nicht mitnehmen durfte und so weiter und so fort. Also es hat zu viel Verwerfungen geführt. Und vor dem Coming-out habe ich das wie nicht dürfen. Und dann habe ich dort wie die Tür und die Tür aufgemacht und gemerkt, ich kann das zurückgeben. Und eine andere Parallele ist, sehr ein guter Jugendfreund hat mir später, auch nach dem Outing, gesagt, Matt, du, ich habe mir nie gewagt, die Frage mit der Homosexualität zu stellen. Warum? Wenn du nicht betroffen bist, dann sagst du nein und fragst, warum fragst du das mehr? Und wenn du sagst ja, dann ist wieder der Elefant im Raum, oder? Der Rosenrot, wo man nicht daran denken darf.
Der Rosenrot mit dem Handtäschli.
Voilà, genau. Von dem her, es gibt ein paar, so Geschichten, und eben das Ausland hat mich auch geholfen, völlig mich abzunabeln.
Aber jetzt nimmt es mich schon Wunder. Weißt, ich finde das noch, eigentlich noch speziell, dass es auch so das Coming-out braucht. Wo ich denke, eigentlich braucht es nicht. Weil Sexualität ist deine Privatsache. Und ich, wo jetzt als hetero durchgang, bin ja auch nur dezidiert, aber ich muss es ja nie sagen. Ja. Mir erwartet das kein Mensch.
Ja.
Oder? Und da finde ich schon, ist irgendwie schon noch verrückt, dass es das nachher braucht. Und was es dann, wenn es dann ausgesprochen ist, was es für unfassbar grosse Lawinen auslöst. Eben mit Konversionstherapien. Mhm. Du hast jetzt vorhin schnell so ein bisschen gesagt, du hast irgendwie noch fast Ritual müssen machen, so Sachen brechen. Ich kenne es im Kontext mit ehemaligen Beziehungen, wo ich dann das Gefühl hatte, da habe ich noch irgendwie Seelenverbindungen. Ich muss das kämpfen für meinen späteren zukünftigen Partner.
Durchschneiden.
Ja,
das sind natürlich so Symbol gewesen, oder?
Ja. Genau.
Die Kleider und
so die Codes, oder? Genau. Braucht hat. Ja. Aber was das emotional mit einem macht, dass man irgendwie nie ganz richtig ist und dass man die Vergangenheit, die hat man und das ist wie ein schwarzer Fleck. Das dünkt mich schon noch. Aber du hast jetzt vorhin gesagt, mit Selbstmord, suizidalen Gedanken. Ich weiss nicht, ob das du auch gehabt hast, Chef. Da bist du
in einem feinen Rausch. Nein, eben, ich muss wirklich sagen, es ist mir einfach zugute gekommen, dass mein Ganze eben der Prozess quasi von einem Coming-out, also vor mir selber und dann auch vor gewissen Leuten, ist eben mit nach 30 passiert ist. Und auch, wo ich eben nicht mehr in so einem ganz engen Geflecht von Leuten drinnen war. Das hat mir natürlich einen riesen Vorteil verschafft, dass ich wie nicht so davon abhängig war, was mein Umfeld jetzt denkt. Also eben die Abhängigkeit, die hat es nicht gegeben. Und ich bin wie schon, sagen wir, als Person gefestigt genug gewesen. Ich glaube wirklich, wenn ich dort mal, sagen wir, irgendwie eben mit 18 drauf gekommen wäre, dass ich so bin und das gesagt hätte, ich glaube, dann wäre ich unter grossen Druck gekommen von meinem Umfeld und ich weiss nicht, ob ich dann zu dem Zeitpunkt dem hätte können Stand haben. Also das kann ich jetzt als quasi so erwachsene und so selbstsichere Person, die ich geworden bin, kann ich das. Aber ich glaube wirklich, ich hätte das dort jetzt mal, wäre ich vielleicht auch dran zerbrochen. Und hat irgendwie, ich weiss auch nicht, komisches Zeug probiert, wo ich muss sagen, ja, ich bin einfach, ich habe nichts dafür gemacht, dass es so gekommen ist. Ich bin dankbar für meine Geschichte, wo ich im Vergleich zu vielen anderen relativ unbeschadet davon gekommen bin.
Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich muss ein Coming-out machen, aber ich habe gemerkt, wenn ich die zwei relativ im Hintergrund sehe, auseinanderdriftenden Welten wieder irgendwie zusammenführen, dann muss ich fast.
Dann musst du dich stellen.
Ja. Und das ist tatsächlich der Turning Point, glaube ich, in dem Sinne war, in dem Care-Team nach dem Suizidversuch oder Absicht, könnte man sagen, dass der Mensch mir dort gesagt hat, der Elton John ist der Bürgermeister von Berlin, er hat einfach ein paar Beispiele gebracht. Und dann habe ich gemerkt, okay, die sind vielleicht auch irgendwie spirituell oder eben der Lonnie Frisbee. Es gibt so Beispiele, häufig sind es Worshipper, nicht nur, aber was du vorhin erzählt hast, ist eine weitere Parallele, habe ich so zu Berlin erlebt, dass eine Worshipperin aus unserer Church ist gegangen und dann mit einer Frau zusammengekommen. Auch in dieser Herkunftsgemeinde, wo ich aufgewachsen bin, war ein Drummer, der ist relativ bekannt, ein Schlagzeuger. Und dort ist dann die Band incorpore, ist wie aus, also, er ist aus der Gemeinde raus und die haben auch nicht mehr dürfen worship. Und das hat relativ starke Verwerfungen gegeben. Und ich glaube, ja, zurück zum Coming Out, es haben mich dann Leute, die mir 5-6 Jahre in dieser Zeit nicht haben erlebt. Das nervt von mir erfahren und gesagt, Mattu, jetzt machst du erst richtig Sinn für mich. Und das sind Leute aus dem christlichen, aber auch nicht christlichen Spektrum gewesen. Die haben zum Teil gesagt, eben, blinder Fleck oder schwarzes Loch, wie auch immer. Die haben wie gefunden, es fehlt ein Teil von mir.
Ich find das so krass, wenn ich mir überlege, du hast jetzt vorhin das so mit einer Handbewegung symbolisiert, die zwei Welten zusammenbringen. Und ich merke, das ist eben, es ist ein bisschen eine andere Geschichte, aber es ist bei mir auch ähnlich mit dem Lebenshunger und das wollen rausgehen und
einfach auch.
Also ich habe eigentlich, man hat mir dann gesagt, du willst ein sündiges Leben führen. Aber ich kann einfach normal tun. Ja. Ich einfach normal
leben. Ja, und die anderen auch.
Und bei allen anderen auch, genau. Und dann das wirklich zusammenzuführen im Sinn von, hey, es gibt nicht sakral und profan.
Ja.
Es gibt nur ein Leben. Und entweder ist Gott in allem drinnen oder in nichts. Es gibt keine Trennung. Und das nachher zusammenzuführen, das ist unfassbar schwierig, aber ich glaube, es funktioniert irgendwann dann schon, weil es gibt gar nichts anderes. Es gibt nur eins.
Zum Beispiel Yoga war lange für mich negativ aufgeladen oder eben wegen dem Teufel-Lehren. Mittlerweile habe ich nichts mehr mit dem, weil ich sage, ich kann ja beten dazu. Oder meditieren war auch so negativ gewesen. Wir haben zum Beispiel in der Klinik
immer so Bodyscans.
Ja, genau. Aber du kannst doch auch dankbar sein für deinen Körper bei einem Bodyscan und sagen, das ist doch ein Wunder, dass die Haare auf unserem Gring zählt sind oder dass unser Fingerabdruck einmalig ist. Das sind so Sachen für mich, wo ich sage, man kann noch so dekonstruieren oder man kann es noch so zu der Basic zurückgehen. Aber für mich ist auch dort etwas Kreatives, etwas Schöpferisches drin, wo ich sage, das geht einfach nicht. Ob jetzt das 7 oder 70 Tage waren, wo die Kugel ist entstanden, das können wir jetzt in den Raum stellen. Aber das sind so Erklärungen, die mir helfen. Oder, dass ich keine Ahnung, seit 6 immer irgendwie Berührung mit Musik oder immer auch schon nur, wenn in einem Raum ein Gitarre oder etwas ist gestanden, ohne dass ich die Hand genommen, dass ich mich auch wohl gefühlt. Das zeigt mir, dass da irgendetwas rum ist. Und Glauben kann man nicht fassbar machen oder erklären, aber man spürt es.
Ich merke, uns rennt eigentlich die Zeit davon. Und wir haben noch so viele Themen. Also ich möchte vielleicht noch so sagen, wir zwei, Mattu, wir tun irgendwann mal eben separat.
Sehr gerne, es gibt noch ein paar Sachen.
Du hast noch 1-2 Themen, das machen wir dann, das ist ein Vor... Teaser, genau, irgendwann. Mitreffen vielleicht auch, je nachdem, wenn sie dann noch will nachher. Aber ich möchte eigentlich wie noch so ein bisschen, wie so den Bogen noch spannen irgendwie, zu der Zeit, wo wir jetzt heute sind. Also du hast offensichtlich sehr viele Verletzungen erlebt, Mattu. gerade Konversionstherapie, auch eben, du hast vorhin gesagt, Sex verkaufen und so.
Zwangsprostitution.
Genau, also das ist nicht christlich natürlich, aber das ist auch eine Verletzung, die passiert.
Es ist so der auf Christinnen passiert.
Ja, voilà. Es ist übrigens eben Teaser, das dann wir dann nochmal nachschauen. Mhm. Aber Eva, bei dir, glaube ich, ist doch auch viel nachher passiert von Ablehnung natürlich gegenüber queeren Menschen innerhalb von christlichen Szenen, wo dich ja schon, wenn wir miteinander reden, sagst du, oder hast du auch schon gesagt, hey, das verletzt mich, dass Leute einem so ablehnen oder so nicht bereit sind zum Reden. Aber jetzt sind wir ja da und ihr seid von einem EMK-Projekt. Mhm. Irgendwie seid ihr bereit, auch mit negativen eingestellten Christen zu reden. Also, wie kommt ihr dazu, nach all dem, was eigentlich war? Wie kann man da noch überhaupt sich zugehörig fühlen zu einer Kirche oder zum Christentum?
Das ist super.
Also bei mir ist es eben genau Jennifer Knapp.
Ja.
Nein, ehrlich, die ist mein Vorbild.
Gibt es die noch? Deren müssen wir das sagen.
Ja, da gibt es noch. Sie hat jetzt gerade Kansas, ihr Album, das damals so cool war, hat sie jetzt neu rausgebracht. Als neue Person, das alte Album. Ja. Aber wirklich, die ist für mich ganz persönlich ja so eine Schlüsselfigur gewesen. Und ich glaube daran, dass genau das, was dort bei mir ausgemacht hat, solche Leute brauchen wir in der, ich sage jetzt mal, evangelikalen Szene. Mm. Solche Leute, wo man den Glauben nicht absprechen kann. Wenn jemand mit mir unterwegs ist, eben zum Beispiel mit mir zusammen betet in einem Gebetsgröppli und wir haben wirklich das Gefühl, hey, wir ringen da mit dem Gleichen und so weiter. Und dann irgendwann hört die Person, oh, die Eva ist noch lesbisch. Das ist das, was wir brauchen. Weil dann merken die Leute, oh, jetzt habe ich bis jetzt immer gemeint, ich sei normal fromm, so wie ich. Jetzt ist sie es ja doch nicht. Und das ist der Punkt, wo ich finde, tut sich entscheiden, ob die Leute jetzt quasi dogmatisch werden und sagen, aber es ist so und so. Und es muss so und so sein. Weil das ist irgendwie mein Weltbild und so habe ich es gelernt. Und irgendwie so muss es bleiben, um jeden Preis. Auch wenn ich dabei irgendwie die Eva muss verdammen, der Preis ist es mir wert. Mhm. Weil das Dogma ist das Wichtigste. Oder ist es dann dort eben der Punkt, wo sie merken, aha, wenn die Eva, genau so wie ich gesagt habe, ich habe gemerkt, die Jennifer Knapp, die bringt das zusammen. Und wenn die da kann, dann geht da vielleicht wirklich. Und das wünsche ich mir, dass Leute mich eine Art erleben und wie merken, die bringt da wirklich zusammen. Und es verhebt eine Art. Wie macht die da? Es ist vielleicht wirklich möglich. Und wenn ich das kann bewirken, und genau das Problem ist, wenn wir alle aussteigen aus diesen konservativen Kreisen, ja, dann werden sie noch konservativer. Dann sind wir ja nicht mehr dabei und dann haben sie sowieso irgendwie gar nichts mehr, um sich ein bisschen anregen, mal auch anders zu denken. Und das ist wirklich meine Überzeugung, dass ich einfach, und zwar ohne, dass ich die muss anpredigen oder irgendetwas an die grosse Glocke hängen, aber einfach schon nur durch mein Dasein, dass das etwas anregen darf.
Ich glaube, es braucht Role Models, es braucht Vorbilder, es braucht PionierInnen, die vorangehen.
Mhm.
Wie gesagt, es gibt Leute, die bis heute fighten in dieser Church, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe für mich dort den Weg wirklich gefunden, dass ich das Bodenpersonal vom Chef über oben strikt trennen.
Ja.
Mhm. Und der Zugang zum Herr, der ist wirklich nie, also vielleicht dann auf der Brücke kurz unterbrochen gewesen, kann man sagen, aber sonst nie.
Mhm.
Wenn ich nicht selber können Worship, dann habe ich Worship gelost. Wenn das nicht ist gegangen, habe ich probiert, die Bibel zu lesen. Wenn das nicht ist gegangen, habe ich probiert, zu beten. Einfach nicht aus Leistungsgedanken, sondern weil ich gewusst, es tut mir einfach gut.
Mhm.
Ich werde ruhiger. Irgendwie, ich kann meine Gedanken, die manchmal so wirr und kompliziert sind, sortieren. Einfach, manchmal habe ich eine Wärme gespürt im Bauchraum, in meinem Herz. Einfach irgendwie so physische Zeichen. Und ich glaube, ich will nicht immer von übernatürlichen Sachen und Bildern und Engeln und weiss nicht was reden. Aber ich habe wirklich schon krasses Zeug erlebt. Und für mich ist es fast wie einfacher zu beweisen, dass der Herr existiert, als dass es ihn nicht gibt. Und ich glaube, der Grund, dass ich bei den Methodistinnen bin, oder mir vor rund 6 Jahren die 4 Fragen an stellen, ist, dass ich gemerkt habe, hier haben wir ein Daheim, wo wir wertgeschätzt, wo wir angenommen, wo wir geliebt werden, wo uns vielleicht bis zu einem gewissen Schritt vergeben wird, wenn wir etwas haben falsch gemacht überhaupt. Aber ich glaube, der grosse Punkt ist der, dass man mittlerweile eben sogar ordiniert oder einfach, dass man wirklich kann in dem Sinn, wenn man das will, die kirchliche Karriere machen. Ja. Und das ist der Grund, dass ich Theologieausbildung mache. Ich habe mir schon als Kind gewünscht, Pfarrer zu werden. Okay. Ich habe das in mir drin gehabt. Lehrer war schon mal so ein Beruf gewesen, und der hat es halt gelenkt für das KV, immerhin. aber einfach, wie soll ich sagen, ich glaube, ich habe wirklich mit Platz gefunden bei den Methodistinnen. Und es ist auch nicht immer gleich einfach. Ich habe zum Beispiel mal eine Frau aus der Ostschweiz erlebt und gesagt, nachdem ich mich vorgestellt habe, eben, mein Partner wohnt in Breitsch, wir sind 5,5 Jahre zusammen, verlobt, wenn nächstes Jahr heiratet. Und häufig wird so ein Mensch auch gesagt, ja, die wechseln Partner mit Unterhosen oder irgend so etwas. Ja, das ist so, eben, genau, die Klischee. Und die Frau hat dann gesagt, Familienfrau, ganz eine feine Frau, hat mir gesagt, Mato, ich bin noch nie in Berührung mit dem LGBTIQA-Plus-Mensch gekommen. Dann hat gesagt, bist du schon mal im Koffer gewesen? Bist du schon mal Flugzeug geflogen mit einem männlichen, weiblichen Flight Attendant? Bist du schon mal, weiss doch auch nicht was, irgendwie hast du schon mal in ein Callcenter angerufen? Die Menschen, die sind überall, die sind mit unter uns. Und wenn man sie nicht will wahrnehmen, egal ob man jetzt im Kuhdorf aufwächst oder irgendwie in Zürich an der Langistrasse, spielt eigentlich keine Rolle. Wenn man will, dann kommt man in Kontakt mit so Menschen. Sie werden zum Teil stigmatisiert, sie werden zum Teil, oder wir werden zum Teil an den Rand von der Gesellschaft gedrängt. Aber ja, ich habe wirklich auch ein Herz für so einen Menschen. Wie gesagt, ich könnte noch vom 100. ins 1000. Es tut mir leid, dass ich abschweige.
Ist ja gut, weißt du, wir sind beides ADHS-Brains. Ich komme schon mit.
Voilà.
Dave ist noch so.
Für mich, back to the roots, ist wirklich, ich wollte eben nicht Pharisäer werden. Ich habe manchmal auch die Gefahr, dass ich anderen Leuten Ratschläge teile. In der Klinik, voilà, sind Mitpatientinnen zu mir gekommen und gesagt, warum bist du so gut drauf? Du musst doch Depro sein. Und ich habe gesagt, nein, bei mir geht es ab und dann aber auch wieder rauf. Und das sind die Momente, wo ich auch mit dem Herrn dort kläffele, zu tschädere, zu geht es vorwärts. Und das kann ich einfach nicht über den Haufen werfen. Und wollte ja nicht.
Und also ich finde das eigentlich mega schöne wie Zusammenfassung, ja, die Role Models und die Vorbilder, Freundinnen und Freunde sind von anderen Menschen, die vielleicht eben auch irgendwie nicht ganz so sicher sind, wie sie es sehen. Ich bin froh, dass sie mit mir in der EMK sind. Ja. Aber ich möchte wie auch betonen, es ist nicht einfach und man muss sich immer wieder Sachen anlassen und ich finde es extrem stark auch einfach, dass sie euch dem immer wieder auch aussetzen und dass ihr so ehrlich sind und euch dann stellen. Ja, eben, es gibt so viel.
Ja, es gibt noch viel, aber eben zum Beispiel, ich glaube, und da kann man eben noch den Link zu allen machen, die jetzt denken, ja, das betrifft mich jetzt wenig oder so. Der Punkt ist eben, ich habe wirklich, mein Glaube ist, oh, jetzt kommt da noch ein besonderer Aussage, mein Glaube ist, tiefer und echter geworden. Durch das, dass ich herausgefunden habe, dass ich lesbisch bin.
Amen.
Weil das hat mich angeregt, wirklich über so viele Sachen nachzudenken, wo ich vorher dann einfach irgendwie übernommen habe, nachgekennzeichnet habe. Und ich selber bin viel mehr ich geworden. Und ich würde sagen, so geworden, wie Gott mir gedacht hat. Vorher dann bin ich irgendeinem komischen Ideal hinten nachgedingselt und ich gemeint, so muss man sein, aber das hat wie mit mir gar nichts zu tun gehabt. Und jetzt bin ich bei mir angekommen und mit Gott im Frieden. Und das, glaube ich, ist dann eben etwas, wo auch jedem 0815 Menschen, der in unseren Kirchen und Gemeinden sitzt, etwas, wo sie auch angeht. Weil die sind vielleicht auch so, dass sie denken bei gewissen Sachen, jere, mich genüge dem überhaupt nicht, dem Ideal, wo ich da erfüllen sollte. Und die Botschaft von, hey, so wie du bist du einfach schon mal gut und angenommen und so, und dort dort kannst einsetzen. Und nicht dem irgendwie so einem hohen Ideal irgendwie wollen hinten nachen oder so. Und ich glaube, das ist zutiefst befreiend. Und das wünsche ich nämlich jedem. Und dort können vielleicht nämlich eben wir Queers so ein bisschen etwas von eine Art Freiheit reinbringen, die andere nicht mehr haben. Und vielleicht tun wir manchmal auch wegen dem anecken, weil sie merken, oh, die nehmen sich etwas raus, wo ich eigentlich auch so gerne mehr können. Und dass man es dort aber vielleicht auf die positive Art schafft, mit dieser Shared Economy und so, dass wir eben auch wieder der Gemeinde wirklich etwas können mit reingeben, wo für sie dann auch wieder ein Gewinn ist.
Ich glaube, speziell am Regenbogenspektrum im Vergleich zu anderen Sünden, zum Beispiel Ehebrechen, wo es dann Lieben scheitern leben und dann darf man sich wieder heterosexuell verpartnern, das sage ich jetzt ein bisschen zynisch, ist, glaube ich, dass es Menschen gibt, Christinnen und Christen, die sich wagen, gewisse Sünden zu kategorisieren. Also wenn man einen umbringt, ist man einfach unterdürren, zum Beispiel. Oder? Aber wenn man Mutter und Vater nicht ehrt oder jemanden belügt, dann ist das nicht so schlimm. Und ich glaube, das steht uns nicht zu. Es geht darum, wer schießt der erste Stelle. Es tut mir leid, wenn ich das muss bemühen. Oder es heisst, das Joch ist sanft. Also uns wird nicht mehr aufgelastet, als wir können tragen. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, wie ich bin aufgewachsen oder prägt. Eben, wie gesagt, ja schon als Kind habe ich viel Dreck gefressen. Und häufig hat man, wir es vorhin schon gehabt, von den Gabentesten, oder? Man redet, ja, man kommt in Berufung und gründet irgendeine Gemeinde oder ein neues Werk oder genau, der Zweifelclub. Und dann kann man das Gefühl haben, ja, im Himmel gibt's, sorry, wenn ich, ja, was haben wir irgendein Projektli? Und dann kann man sich vorstellen, ja, im Himmel gibt's wie so Podestli, oder ersten, zweiten, dritten Platz. Oder es sagt, viele Wohnungen sind vorbereitet. Ja, aber der will vielleicht ein Penthouse, der will ein Attika, der will eine Villa.
Ja, der Keller.
Oder? Voilà, genau. Und ich habe das Gefühl, so ist es eben nicht. Die Letzten werden die Ersten sein. Und, das sind so Sachen, manchmal sind so ein bisschen Plattitüden, die ich jetzt da vielleicht bringe. Aber für mich sind das Schlüsselverse. Für mich, ich bin gläubig aufgewachsen und die Käste Kort oder die Kinderbücher, die prägen mich bis heute. Und ich würde sagen, eine Zeit lang habe ich es vielleicht eben falsch gebraucht, für auf die Menschen zu schiessen. Und jetzt liebe ich sie von ganzem Herzen, weil sie einfach anders sind und weil sie sich wagen und die Energie aufwenden, gegen Strom zu schwimmen. Man muss ja nicht immer Strickgespräche führen, aber Fragen stellen, wie siehst du das oder warum bist du so geworden oder was bist du für einen Prozess durchgegangen? Und ich glaube, das fällt anderen Menschen schwierig.
Für mich ist eigentlich wie, das ist mir so egal, wie ein Mensch liebt oder, oder wer ein Mensch liebt, aber wenn es um die Früchte geht, die ein Mensch zeigt. Also der Galater 5 ist doch einfach ein Schlüsselsatz. Und wenn ein schwuler oder ein lesbischer Mensch oder ein Transmensch oder wer auch immer, du musst ja nicht einmal kategorisieren, wenn der Mensch ein gutes Leben lebt und anderen hilft, auch ein gutes Leben zu leben, dann kann ich doch nicht irgendwie dem etwas nachher sagen.
Es gibt ja so fernstehende Menschen, die genauso gut die Welt
haben. Ja, eh nicht dort.
Nein. Nein,
also wir dürfen nicht einmal. Wir dürfen nicht einmal. Also wir tun uns versündigen, wenn wir es tun.
Und gleich machen wir es ja immer wieder. Ja. Das ist ja wirklich.
Aber immer gerade von wegen Sünden kategorisieren. Die Sünde ist es.
Die Schwulen sind ein bisschen schlimmer als die Lesben.
Genau.
Wir haben nie überlegt, ich habe gar nicht gewusst, dass es Lesbisch gibt. Mega lang.
Ja, und wir können ja auch in der Bibel gar nicht so richtig.
Ja,
eigentlich ist es gut, dass wir nicht erwähnt sind.
Und wie gesagt, das Spektrum ist ja weit. Es geht nicht nur um den Sex, das haben wir jetzt vorhin von der Eva irgendwie gut gehört. Das ist ja nicht einfach Sexualität. Das Spektrum vom Regenbogen ist ja ist weit und beinhaltet auch die Menschen, die Arrow, Ace und so weiter sind. Genau. Also ich denke, das ist wichtig, dass man das auch noch erwähnt.
Absolut.
Meine Lieben, ich habe ganz viel im Kopf, irgendwie nichts mehr im Kopf. Ich habe das Gefühl, wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit. Ich schaue mal schnell.
Ich muss aufs
Wetter. Ein Stündchen haben wir schon. Ich glaube, wir brechen hier an dieser Stelle ab und sagen, weißt du, wir wiederholen es einfach. Könnt ihr
also nicht wiederholen.
Also,
Fortsetzung.
Genau. Ja, genau. Ja. Berg und Tal mit euch ist spannend, auf und ab. Danke vielmals. Wer sich interessiert, kann sich auch bei euch melden. Cool. Wenn wir mit euch noch ins Gespräch wegkommen, kann über die Webseite nehmen, eine E-Mail lassen oder so. Und wir brechen ab. Wo
finden wir das? Merci für die Einladung. Exakt.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Hosts waren wie immer Daniel Schönknecht und Sarah Staub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-Methodistischen Kirche Schweiz. Folgt uns auf Instagram unter der Zweifelclub. Bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.